Ja, Geschwister, ich möchte heute Morgen mit uns einen Abschnitt aus der Bibel betrachten, wo wir sieben Jahre her, auf einer Gemeindefreizeit einmal das ganze Buch betrachtet haben. Es ist mir ins Herz gegeben, uns in unserer Zeit und in unserer Situation einmal den Propheten Jona etwas genauer zu betrachten, im Hinblick auch auf das hin, was wir heute erleben in vielen Bereichen, in denen wir stehen. Ich möchte heute Morgen allerdings nur die ersten drei Verse beleuchten. Und da heißt es: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Und Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dich bitten, dass du doch uns dein Wort eröffnen möchtest durch deinen guten Heiligen Geist. Schenke rechtes Reden, rechtes Hören und aufs Hören hin auch das rechte Handeln. Amen. Nun, ich denke, der Jona, das ist einer der wenigen Propheten, die sehr berühmt sind, vor allem, weil natürlich großartige oder auch grausame Dinge in diesem Buch beschrieben sind. Wenn man nur an dieses Erlebnis im großen Fisch denkt, da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Eine Geschichte, kurz, einprägsam, einzigartig und geheimnisvoll, so stellt sich dieser Prophet für uns dar. Und sehr leicht einprägsam. Ich glaube, von den Kinderstundenzeiten, wo man auch manches aus den Propheten mitgeteilt bekommen hat, der Jona, meines Erachtens, ist immer das Eindrücklichste, was geblieben ist und was hängen geblieben ist. Wir werden jetzt in dieser Predigt den Auftakt, wie wir es gehört haben, zu diesem ganzen kleinen Büchlein betrachten. Jona erlebt in einer Zeit, als das Reich Israel einen Aufschwung erlebt hat. Das ist ja nicht immer so, dass die Reiche dieser Welt im Aufschwung stehen und auch das Reich Gottes. Es gibt Aufschwünge und es gibt Niedergänge. Wenn man im Aufschwung ist, da kann man auch ermutigt sein. Wenn es im Niedergang ist, vielleicht mag man das eher auf unsere Zeit hier, wenn wir auf Deutschland schauen oder weltweit manche Dinge betrachten, mag es eher auf dem absteigenden Ast sein. Aber damals, man muss es sagen, Israel war im Aufschwung. Es war begründet mit dem, dass der König Jerobeam II., er hat so in den Jahren 793 bis 755 vor Christus gewirkt, ein Regent war, der wohl nicht gottesfürchtig war, das muss man sehen. Er wird jetzt nicht in eine Liste eingetragen, wo das Lob ausgesprochen wird über seine Regentschaft, von dem her, was er in der Beziehung mit Gott gelebt und erlebt hat. Aber er wird beschrieben als einer, der eine erfolgreiche Regierungszeit hatte. Nun, wir wissen es, wir haben auch ein paar Jahrzehnte jetzt mit unserer Regierungschefin gehabt. Ob das erfolgreich oder nicht war, das möchte ich nicht bewerten. Das Empfinden ist sehr unterschiedlich hier, aber hier sehen wir auch an anderer Stelle in der Schrift dieses Zeugnis. 2. Könige 14, Vers 27, da heißt es, da geht es um diese Zeit des Jerobeams und auch um den Jona. 2. Könige 14, 27, und ich lese erst die Schlachter, aber ich möchte es dann ergänzen mit einer anderen Übersetzung. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle. Deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Wir können hier ein bisschen präziser noch übersetzen. Was heißt das? Im Vergleich der Übersetzungen auch vor allem, ich möchte Menge mit hinzunehmen, Menge war Altsprachler, Hebräisch war sein Kernthema. Bis heute ist das hebräische Wörterbuch von Menge eines der wichtigsten Utensilien in der Übersetzungsarbeit. Und Menge, er hatte den Aspekt eben noch mit in seine Übersetzung einfließen lassen, die im Grunde hier nicht zum Tragen kommt. Da heißt es, noch hatte der Herr nicht beschlossen, das Reich Israel vom Erdboden verschwinden zu lassen. Und so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joasch. Also der Herr hat es noch nicht beschlossen. Man könnte überschreiben für diese Aussage, das Maß war noch nicht voll. Und ich möchte auch in dieser Predigt in drei Punkten so ein Raster setzen, wo der erste Punkt eben die Aussage ist, das Maß ist noch nicht voll. Oder andersrum, in Israel war es noch nicht voll, in Ninive ja. Für Ninive war das Maß voll. Da kann man sagen, es ist genug. Aber für Israel noch nicht. Das zweite heute Morgen wird sein, dass wir auf den gnädigen Gott noch blicken. Und das dritte, aus Jonas Sicht, und tschüss, ich melde mich ab. Also diese drei Punkte, von Ninive ausgehen, das Maß ist voll, der gnädige Gott und tschüss, ich melde mich ab. Aber jetzt nochmals zu der Situation im Reich. Der Herr hat es noch nicht beschlossen. Jona war der Prophet, der Jerobeam diese erfolgreiche Zeit voraussagen durfte im Auftrag Gottes. Lesen wir weiter in diesem Buch 2. Könige, Kapitel 14, Vers 25. Da heißt es, dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, also der Jerobeam, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Araba, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gathhefer. Also das ist eine tolle Sache, ja. Wenn Prophet gute Botschaft verkündigen darf, auch einem gottlosen König, sage ich mal, das ist ein Privileg, gute Botschaft weiterzugeben. Vor allem, wenn wir sehen, im Kontext der Bibel, wie viele Propheten keine gute Botschaft weiterzugeben hatten, weil es maßvoll war, weil im Grunde das Volk oder die Völker auch nicht mehr lebten, wie es Gott gefällt. Und es ist bis heute so, kann man sagen, wenn wir warnende Worte an Menschen richten sollen, dass ihr Leben so, wie sie es leben, nicht in Ordnung ist, dass wir im Auftrag Gottes auch Botschaft verkündigen sollen, die die Botschaft deutlich macht, Gott kann nicht alles und will nicht alles segnen, was wir vermeintlich für gut halten, oder dass auch Gericht Gottes kommen wird, das ist keine so einfache Sache. Eine gute Botschaft weiterzutragen, wunderbar. Aber eine warnende Botschaft weiterzugeben, ich glaube, da können wir uns mit unserem Gefühl etwas hineinversetzen. Das ist nicht ein leichter Auftrag. Und natürlich ist das, ja, wie muss man sagen, eine gute Botschaft. Trotzdem, wenn sie umkehren würden, das ist jetzt spekulativ, dann würde es den Menschen besser gehen. Also eine warnende Botschaft kann auch eine positive Botschaft werden, indem, dass wenn wir eine Warnung aussprechen und sagen, pass auf, leb nicht in dieser Spur weiter, wie du bisher gelebt hast. Gott wird dazu nicht ewig schweigen. Gott wird dazu nicht ein Auge oder zwei zudrücken. So hart diese Botschaft vielleicht in den Ohren erstmal klingen mag, wenn ein Mensch sich diese Botschaft sagen lässt, und umkehrt, dann ist doch eine gute Botschaft Aber das nehmen wir auch wahr, das können wir im biblischen Kontext wahrnehmen, das nehmen wir wahr in der Verkündigung, in dem, wenn Evangelisation und Mission im Grunde die Botschaft Gottes auch in Gericht und nicht nur in der Gnade des lieben Gottes, sondern auch des heiligen Gottes weitergetragen wird, dass wir feststellen, die Menschen möchten alles, aber nur nicht ihr altes Leben aufgeben, wie sie vermeintlich dachten, dass es ein gutes Leben war und sie so weitermachen könnten, ohne sich ändern zu müssen. Jona, ihm geht es nicht anders als allen anderen Propheten Gottes. Er hatte eben nicht nur diese Positivbotschaft, wie wir es im 2. Königebuch gehört haben, weiterzutragen, sondern Gott hat noch einen Auftrag an ihn. Er soll ins Ausland gehen, er soll mahnende Worte verkündigen, und so geht es im Auftakt Vers los, Kapitel 1, Vers 1 des Jona-Buches, wir haben es gehört. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive und verkündige ihr, dass mein Strafgericht kommt. Ich kann es nicht länger mit ansehen, ich sage es ein bisschen moderner, wie böse diese Leute dort sind. Und Jona machte sich auch auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Ein bisschen neuere Übersetzung. Also ein kurzer und klarer Auftrag Gottes an Jona, und ebenso eindeutig war die Antwort Jonas: Es ist genug, es reicht, kann man sagen. Das ist der erste Punkt, das Maß ist voll. Gott will, dass Jona nach Ninive geht, um diesem Volk das Strafgericht zu verkündigen. Jona sollte den Menschen dort sagen, dass die Stadt zugrunde gehen wird. Kein Wort von Gnade jetzt erstmal in diesem Auftakt. Wenn sie umkehren würden, steht auch nichts da, was dann geschieht. Er hatte reines Gericht zu verkündigen. Und da muss man sich es nochmal vorstellen, ja, das ist natürlich eine harte Kost, ein hartes Brot. Jona, er wurde nach Ninive geschickt. Ninive war schon eine sehr alte Stadt. Bibelkenner wissen es vielleicht. Ninive, wo kommt die erste Erwähnung vor? 1. Mose Kapitel 10, Vers 11, also ganz, ganz früh. Da lesen wir, dass dass Ninive von Nimrod gegründet worden ist. Also ganz in der Urgeschichte schon eine sehr, sehr alte Stadt. Und zur Zeit des Jonas lebten eben die Assyrer in dieser Stadt, und Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Dieses Reiches, das ungefähr 30, 40 Jahre später Israel erobern sollte. Also die Assyrer mit der Hauptstadt Ninive, die waren schon auf dem Vormarsch in der ganzen damaligen Welt. Die waren schon auf dem Eroberungszug. Aber bis Israel waren sie noch nicht vorgedrungen. Aber Israel wusste um die Pläne der Assyrer, die Weltherrschaft übernehmen zu wollen. Sie wussten darum in Israel, dass Ninive eben nicht freundlich gesonnen war und dass die Assyrer die ganze Welt überrennen wollten. Israel hatte noch Gnadenzeit, 30, 40 Jahre, aber der Auftrag, den Jona bekommt, ist im Grunde schon vorsehbar. Er soll zu den Feinden gehen, in die Hauptstadt der Feinde. Und der Ruf der Assyrer, das war auch nicht der beste. Wie die mit ihren Feinden umgegangen sind. Zur Sensibilisierung einmal ein kleiner Bericht von dem assyrischen König Assurbanipal. Da wird berichtet in außerbiblischer Quelle, und da nehmen wir etwas wahr von dem, wie die Assyrer im Grunde mit den Menschen gehandelt haben, die sie überrannt haben. Ich lese den kleinen Abschnitt. Normalerweise steckte dieser König Assurbanipal, ein Assyrerkönig, eine Stadt nach der Eroberung in Brand. Er ließ allen männlichen Gefangenen zuerst die Hände und die Ohren abschneiden und dann die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, lebendig noch, wo sie durch die Sonne, die Fliegen, ihre Wunden und durch Ersticken, welches durch das Aufeinanderliegen verursacht wurde, langsam, aber qualvoll starben. Die Kinder, Knaben und Mädchen wurden verbrannt. Allein der König wurde dann nach Assyrien gebracht, wo er dann in Gegenwart von Assurbanipal zu dessen Freude und Genugtuung zu Tode gepeitscht wurde. Das sind die Assyrer. Jona, mache dich auf, geh nach Ninive und verkündige. Also so geht's nicht. Können wir es ein bisschen nachvollziehen, was das für ein Auftrag ist? Zu diesem Volk soll er gehen, geh nach Ninive in die große Stadt und sage ihnen mein Strafgericht. Also wenn er jetzt noch gute Botschaft bringen könnte, hey, so schlimm seid ihr ja gar nicht oder so, so ein bisschen gemäßigter Ton, aber überlegt mal, wie ihr handelt. Das ist eben nicht Auftrag Gottes an Jona. Wir sehen's, Maß in Ninive ist voll. Das, was Jona an Auftrag bekommt, heißt doch, Gott sieht nicht länger zu, wie böse die Menschen in dieser großen Stadt waren. Gott sah nicht nur auf sein auserwähltes Volk Israel, auch da sehen wir oft das Gerichtshandeln Gottes. Das Gericht beginnt am Haus Gottes zuerst. Aber Gott sieht auch, wie die Menschen außerhalb Israels lebten. Das nimmt der Herr genauso wahr. Und Ninive hatte wie seinerzeit auch, man kann sagen, Sodom und Gomorra, das Maß der Bosheit erreicht, dass es reif für das Gericht Gottes war. Und Gott wollte diesem Volk mitteilen, bevor das Gericht ausführen würde, es ist genug, das Fass ist übergelaufen. Geschwister, wenn wir heute in unsere Zeit hineinblicken, und das ist das, was mich bewegt hat, der Prophet Jona ist brandaktuell. Wir wissen nicht, ob schon der Point of No Return, der Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt, erreicht ist in dieser Welt für viele. Aber wir wissen, das Maß ist voll. Wenn wir hineinschauen in die Gottlosigkeit unserer Zeit, dann sieht es meines Erachtens nicht unbedingt besser aus. Es wird vielleicht besser kaschiert, besser retuschiert, was in dieser Welt an Zerstörung, moralischem Zerfall geschieht, das im Grunde zutiefst Majestätbeleidigung des lebendigen Gottes ist. Das Maß ist voll. Hier kommt im Grunde der Herr und sagt, es wird auch hier nicht ewig so weitergehen. Das Gericht Gottes ist im Grunde über dem Menschen angedroht. Wann er es ausführt, wie er es ausführt, das ist letztlich noch nicht gänzlich offenbar. Aber das Maß meines Erachtens ist im großen Bereich voll. Schaut, wenn wir schauen, wie heute die Gesellschaft lebt, wie Menschen ihr Leben gestalten und das in den Zusammenhang bringen mit dem Wort Gottes, dann möchte ich einen Vers noch erwähnen aus Prediger 8, Vers 11. Prediger 8, Vers 11, ich lese auch nach etwas neuerer Übersetzung, heißt es, dass die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt, ermutigt viele dazu, Verbrechen zu begehen. Oder nach Schlachter, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Also das ist eine ernüchternde Sicht auf das, was wir sehen, weil der Herr eben noch nicht im Gericht in dieser Deutlichkeit steht, aber das Gericht angekündigt ist, ermutigt das heute, und so sagt es der Prediger, nicht zur Umkehr, sondern die Menschen machen weiter wie gehabt zum Teil noch schlimmer als je. Das ist eine Konsequenz. Wir können es kaum verstehen, letztlich aber dennoch begreifen, weil das Menschenherz böse ist und die Gottlosigkeit im Grunde dazu drängt. Die Geduld Gottes wird missverstanden. Gott hat noch Geduld, aber das Gerichtsurteil ist schon gegeben. Aber die Geduld Gottes missverstanden und die Bosheit im Menschen, je länger die Geduld Gottes währt, wird nicht weniger, sondern mehr. Und das sehen wir heute, wo keine Gottesfurcht zum großen Teil mehr ist im Land. Ich beziehe es jetzt auf unser Deutschland. Wie nimmt die Botschaft der moralische Zerfall zu? Wir sehen es an allen Ecken und Enden. Abtreibung ist legalisiert, Euthanasie ist Thema. Das nächste, das dann kommt, in der Schweiz haben wir es schon, ja, da fahren viele zum Tourismus, ich sage nicht Tourismus, sondern zum Sterben in die Schweiz, ja, weil dort kannst du dich legal umbringen lassen. Wir sehen den sexuellen Moralzerfall. Wir sehen im Grunde den ethischen, auch im Bereich aller Ebenen. Unsere Politiker, die lügen dir gedruckt ins Gesicht, ohne dass sie sich dafür schämen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ist das Moral? Es wird gemacht, was gewollt wird. Ethischer Zerfall hoch 10. Das Maß ist voll. Gott, er wird einmal sagen, ich kann es nicht mehr länger ansehen. Noch leben wir, ich sage es nochmals bewusst, auch wenn es maßvoll ist in der Zeit der Gnade. Weil Gott möchte, dass Menschen umkehren und zur Buße kommen. Aber der Mensch, was macht er daraus? Aus dem Wissen, er leugnet das, er bagatellisiert das. Wir leben ähnlich wie in der Zeit, die Paulus beschrieben hat. Ich möchte auch da noch ein Wort lesen aus Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte Kapitel 17, 26, 27. Auch hier wieder nach einer etwas neueren Übersetzung. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker, Gott, alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden sollen. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also das ist der Wille Gottes. Er will, wenn irgend möglich, dass der Mensch zurückkäme zu ihm und eben nicht auf diesem verkehrten, gottlosen Weg weiter bleibt, der mit dem Gericht Gottes enden wird. Er will gnädig sein. Es ist also nicht Vergangenheit, wenn wir jetzt ins Buch Jona zurückgehen, dass Gott auf die Völker und ihr Verhalten achtet. Das ist und bleibt hochaktuell. Auch heute sieht der Herr, ich sage es jetzt wieder für uns, auf dieses deutsche Land, auf die deutsche Regierung, aufs deutsche Volk und achtet sehr genau darauf, wie wir leben und was wir tun. Das müssen wir ableiten aus diesem. Und wie Jona, jetzt kommen wir eine Dimension mehr, sind auch wir als Christen in diese Welt, in dieses Land, in unser Umfeld hineingesandt, die Botschaft des Gerichtes zu verkündigen. In Gericht und Gnade wohlgemerkt. Jona hatte nur die eine Seite zuerst einmal, das Strafgericht des Gottes. Aber wir haben die Doppelung. Evangelium ist eben nicht nur Gott hat alle lieb. Evangelium heißt nicht, Gott wird ein Auge zudrücken. Evangelium heißt nicht, mach was du willst, Gott wird das schon tolerieren? Evangelium heißt, Mensch, kehr um, tu Buße, lass dich versöhnen mit Gott, sonst gehst du im Gericht zugrunde. Aber es ist einer gekommen, der das Gericht auf sich genommen hat. Wenn du zu ihm kommst, dann wirst du Heil und Rettung haben. Allein dann. Unser Land braucht dringend dieses ganze Evangelium. Aber wie oft und wie häufig sehen wir und lesen wir es, dass Christen sich dieser Welt anbiedern, dass sie gleichfahren mit dem gottlosen Zustand dieser Welt, dass sie in gleicher Art und Weise Maßstäbe setzen wie die Welt. Und die Welt bricht in die Gemeinde ein und deshalb das Gericht Gottes beginnt auch am Haus Gottes. Der Herr will, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Keine Feld-Wald-Wiesen-Predigt heute Morgen, Gott hat alle lieb. Natürlich liebt er den Menschen und möchte nicht, dass er verloren geht. Aber die Liebe Gottes zeigt sich in Jesus Christus allein. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes ist nicht in einem romantischen Empfinden begründet, sondern im Tod des Herrn Jesus Christus, der für uns an unserer Stadt in den Tod ging. Das ist die Begründung der Liebe Gottes. Und was sagen wir der Welt noch? Und wie leben wir in der Welt? Gehen wir zum Zweiten. Der Auftrag Jonas ist klar, kein einfacher. Aber was war das Problem? Jona war nicht begeistert von diesem Auftrag, den Gott ihm erteilt hat. Er macht sich sofort auf den Weg, aber eben in die andere falsche Richtung. Vers 3 nochmals. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Also statt nach Ninive will er nach Tarsis, liegt in Spanien, haben wir gerade gehört. Er nimmt eine viel längere Reise auf sich, ungefähr 4000 Kilometer waren es nach Tarsis. Ich glaube nach Osten direkte Linie Ninive wären es 800 Kilometer gewesen. Und man kann fragen, Jona, was ist mit dir los? Hast du Angst vor diesem Auftrag? Und nach dem, was ich über die Assyrer geschildert habe, kann man schon ein bisschen vermuten, da mag auch Angst gewesen sein. Aber, und das stimmt, Propheten leben gefährlich und es gibt keine Garantie, dass man als Prophet Gottes mit dem Leben davonkommt, mit dem biologischen Leben, sehen wir auch an ein paar Stellen. Aber vielleicht hat noch was anderes mitgespielt und ich bin überzeugt, das ist der Hauptgrund. Also diese Angst kann dabei gewesen sein. Der Welt habt ihr Angst und als Auftrag Gottes kann ein Auftrag Gottes kann auch mit Angst verbunden sein. Aber es war nicht der Hauptgrund. Es war auch nicht die Schüchternheit eines Jona oder die Feigheit zum Ungehorsam. Im Gegenteil, wenn wir das Buch durchlesen, der Jona, er war nicht feige. Er hat große Entschlossenheit immer wieder an den Tag gelegt, wenn man dann weiterliest. Also schmeißt mich ins Meer hinein, ich bin schuld, das ist nicht Feigheit. Ja? Das ist eine klare Erkenntnis dessen, was in seinem Leben auch an fundamentaler Kraft vorhanden war. Eben nicht Feigheit, sondern klare Entschlossenheit. Aber hier war was anderes der Hauptgrund. Es war auch nicht die Ablehnung der Mission im Besonderen oder dass er mit dem Rettungsplan Gottes nicht einverstanden war. Hier war etwas anderes im Vordergrund. Jona gönnte dem Volk das Gericht über die Sünden und fürchtete mit Recht die Botschaft vom Untergang Ninives. Sie könnte zur Buße führen und zur Begnadigung bringen. Haben wir das gehört? Jona hat, ich sage es mit anderen Worten, die Gnade Gottes nicht kapiert. Gott will gnädig sein. Das müssen wir hören. Aber Jona hat die Gnade Gottes nicht kapiert. Das können wir nachlesen. Kapitel 4, Vers 2. da lamentiert er: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Sind wir nicht manchmal auch so? Ich sage es ganz bewusst, dass wir das Gericht Gottes wohl verstehen und gut unterstreichen können, aber die Gnade Gottes nicht kapiert haben. Erkennen wir es als Chance, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen hierher kommen? Natürlich liegen sie dem Sozialstaat auf der Tasche in vielen Bereichen. Natürlich bringen sie viel auch Problematik mit. Lesen wir nur von dem Attentat jetzt im ICE wieder, wo einer muslimischen Hintergrunds ein paar Leute abgestochen hat. All das nehmen wir wahr. Aber sehen wir noch, dass hier Menschen sind, die das Evangelium Gottes hören sollen? Sind wir nicht manchmal so, dass wir eher sagen, für diese Leute machen wir uns nicht schmutzig? Die sind es doch nicht wert. Die Ninive-Leute, die sind es doch nicht wert, Gnade zu erfahren. So wie die, was wir gehört haben, mit den anderen schon umgegangen sind, so was die angestellt haben, wenn es denen schlecht geht, dann nur zurecht. Eine grundsätzliche Sache ist das in unserem Herzen und in meinem mit. Und da bin ich überzeugt, wir nehmen gerne für uns persönlich die Gnade Gottes in Anspruch. Aber für die anderen pochen wir eher aufs Gericht. Für die anderen pochen wir auf Gerechtigkeit. Das kann man im Kleinen schon sehen und ins Große übertragen. Also wenn ich es eilig habe und werde geblitzt, dann nehme ich doch in allem ein Gnadenersuch gerne an. Meine Frau war schwanger, sie hat auf dem Rücksitz fast Kind bekommen, ich musste ganz, ganz schnell ins Krankenhaus. Oder ich musste ganz schnell zu einem Dienst, da konnte ich nicht zu spät kommen. Bitte seien Sie mir gnädig, verstehen Sie mich doch. Da kennen wir so viele Gnadenersuche in unserem eigenen Verhandeln. Aber ich sage es ganz offen, mein Herz ist dem des Jonas sehr gleich. Wie genüsslich, wenn ich die Marbacher Straße gerecht hochfahre, ich glaube 50 sind es momentan, und da stehen ja ein paar Blitzer und jetzt fährt einer auf der Busspur und der Blitzer geht los. Recht so. Wunderbar. Das habe ich gehofft. So geschieht's. Der muss erzogen werden im Straßenverkehr. Kennen wir's? Auf der Autobahn. Jetzt hätte solle die Polizei da sein. Den hätte sie. Soll ich die Nummer aufschreiben? Mittel ich sie an die Polizei? Gerechtigkeit. Das ist unser Herz. Geschwister, wir sind dem Jona nicht fern. Das war das Problem des Jonas. So wie die Assyrer gelebt haben, so wie die Bevölkerung. Da muss doch eine Handgranate nach Berlin schmeißen. Und Stuttgarter Landtag muss weggefegt werden. Weil das, was die machen, das geht so nicht. Natürlich geht es so nicht. Aber haben wir einen Auftrag, denen zu sagen, es geht so nicht, aber es gibt eine Möglichkeit zur Buße, zur Umkehr, nicht politischer Art, sondern göttlicher Art. Was macht der Jona? Er meldet sich ab. Und tschüss. Wir haben es gehört, er geht nach Spanien. Er will dem Herrn entkommen. Ich bin mir bewusst, dem Jona war ganz klar, glasklar. Dem Herrn kann ich nicht aus den Augen kommen, auch in Tarsis sieht er mich. Psalm 139, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ja, bettete ich mich bei den Toten, gehe ich an den äußersten Meeresgrund, du bist da. Das kannte der Jona. Auch in Tarsis wird er dem Herrn nicht aus den Augen kommen, aber ich denke, Gott hat nicht nur Ninive im Blick, er wird auch in Tarsis den Blick haben auf den Jona. Ich vermute, Tarsis, das ist ja der äußerste Westen gewesen für Israel. spiegelt etwas wider, was im Herzen Jonas, und mit dem möchte ich langsam die Zielgerade für uns auch einmünden, was im Herzen Jonas an Unterbau vorhanden gewesen sein möchte. Was war im Israel im Zentrum? Der Tempel Gottes. Wir müssen das immer wieder so sehen. Gott ist dort gegenwärtig gewesen in seinem Tempel. Heute sieht das anders aus. Wir brauchen keinen irdischen Tempel mehr. Aber je weiter er, und das ist so der Unterbau, den ich vermute, je weiter er von Israel wegkommt, desto weiter kommt er von dem Ort weg, wo Gott spricht. Wo hat der Herr denn gesprochen? Natürlich, den Propheten erreicht er überall. Aber das deutlichste Wirken und Handeln Gottes, und das war für Israel immer klar, ist im Tempel gewesen. Dort hat sich mit der Tempeleinweihung die Herrlichkeit Gottes in den Tempel gesetzt. Das war der Ort der Begegnung mit Gott. Und aus diesem Ort der Begegnung mit Gott, das war der Unterbau, wollte Jona weg. Und tschüss. Gott aus den Augen kommt er nicht, aber da, wo der Herr redet, da möglichst weit abhauen. Die Wahrscheinlichkeit, der Stimme Gottes oder die Stimme Gottes zu hören, die ist da, wo Gott sich mit seiner Stimme offenbart. Und das war in Israel eben im Zentrum. Übertragen wir das nochmals auf heute. Fliehen wir nicht auch manchmal vor dem Angesicht Gottes weg, weil uns seine Aufträge nicht passen, weil uns der Dienst nicht schmeckt? Und das muss jetzt nicht ein Urlaub in Spanien sein. Aber wir können uns zurückziehen von den Orten, und das ist die Übertragung, an denen Gott verheißen hat, uns zu begegnen. Und wo ist das? Zuallererst einmal in seinem Wort in der Bibel. Und schmecken die Wege Gottes nicht und schmeckt sein Auftrag nicht, wir kapieren es nicht, warum Gott so und so handelt. Spanien kommt nicht in Frage als Ausflucht, weg vom Reden Gottes, aber die Bibel kommt immer mehr an den Rand. Da, wo der Herr direkt zu uns spricht durch sein Wort. Das ist im Grunde das Verhalten des Jonas. Und das andere, neben der Bibel, wo begegnet uns Gott noch? In der Gemeinde Jesu, hier in der Gemeinde, in der Geschwisterschaft. Und das ist das Nächste, wenn es mir nicht mehr passt. Ich meide nicht nur das Wort Gottes, ich meide auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich lebe nicht mehr Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es kann zwei Ebenen haben, eben ein Auftrag, den Gott uns gibt, seine Botschaft zu verkündigen. Wir ziehen uns zurück, weil wir das nicht wollen. Oder wir wollen etwas tun, wo wir genau wissen, dass Gott es nicht möchte, dass wir es tun. Auch das führt zur Flucht. Nochmals, das sind zwei ganz wichtige Motivgründe der Bestrebung, der Bewegung von Gott weg. Einmal den Auftrag Gottes nicht wahrnehmen zu wollen, den wir im Wort erkannt haben, den wir durch die Botschaft erkannt haben. Seine Botschaft weiterzutragen oder ein Wort, das wir bekommen haben, auszuführen. Wir ziehen uns zurück. Wir verlassen die Bibellese, wir verlassen die Gemeinschaft. Und das andere eben, wir wollen etwas tun, wo wir genau wissen, der Herr möchte es nicht, dass wir es tun. Was machen wir? Wir versuchen, aus den Augen Gottes zu kommen. Lesen wir weniger die Bibel, dann werden wir weniger daran erinnert, dass das, was ich ja eigentlich genau weiß, dass es nicht in Ordnung ist, dass mich das nicht mehr so plagt in meinem Gewissen. Es gefällt mir gut, aber ich bin bereit, da aus den Augen Gottes zu gehen. Wir entscheiden uns gegen Gott. So können wir auch heute fliehen, dass wir eben nicht mehr regelmäßig die Bibel lesen, nachlässig werden im Lesen des Wortes Gottes, wo er uns begegnet, oder auch nicht mehr die Gemeinschaft mit den Glaubenden besuchen und uns immer mehr abseilen von der Gemeinde Jesu. vielleicht sonntags noch hierher kommen, aber alles andere interessiert mich nicht, wie es den Geschwistern geht, was die Geschwister machen. Sonntags noch ein bisschen Freizeitprogramm in der Gemeinde, solange es noch gut ist, das Programm. Wenn es nicht mehr gut ist mit Musik und allem, suchen wir was anderes, wo meine Bedürfnisse erfüllt werden. Aber ansonsten geht mich doch Gemeinde gar nichts mehr an. Wie weit sind wir dann schon da weg Richtung Tarsis, wo wir Gott nicht mehr begegnen? Diese Praxis ist nicht neu. Die finden wir schon im Hebräerbrief beschrieben. Ich lese Hebräer 10, 24, 25. Da heißt es, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, hör ich genau her, das ist Auftrag der Gemeinde. Wir sind füreinander verantwortlich und deshalb wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wann hast du das letzte Mal deinen Bruder, deine Schwester angespornt, im Glauben weiterzugehen? Angespornt, dran zu bleiben, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Wann hast du das letzte Mal deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde Gutes getan? Wann habe ich es getan? Oder bin ich eher Richtung Tarsis unterwegs? Weg von den Geschwistern. Weil die ja vielleicht mich korrigieren könnten in meinem Fehlverhalten, also nehme ich Abstand von ihnen, damit ich nicht erinnert werde, was nicht gut läuft in meinem Leben. Wir sind füreinander verantwortlich, heißt es hier im Auftakt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, schreibt der Vers 25 weiter, wie einige sich das angewöhnt haben. Man kann sich das angewöhnen, fern zu bleiben, ja, lieber heute ausschlafen, lieber heute nicht im Gottesdienst, das passt mir eh nicht so. Ich kann fernbleiben, das kann ich mir angewöhnen. Sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das wird der Gerichtstag sein für die Welt und der Heilstag für die Gemeinde. In welche Richtung laufe ich, ganz persönlich? Richtung Tarsis? Oder zum Wort und zur Gemeinde hin in die Begegnung mit meinem Herrn durch das Wort und durch die Geschwisterschaft. Jona erzählt, um sich dem Einfluss Gottes zu entziehen und die Höhe des Fahrgelds, vielleicht hat er sogar noch fromm verkauft, was für eine Gebetserhörung, da steht gerade ein Schiff, ist das nicht der Wille Gottes, dass dieses Schiff gerade so für mich bereitsteht. Und das Geld habe auch gerade in der Tasche, der Fahrpreis stimmt, also kann es ja doch sein, dass Gott mich auf diesem Weg segnen möchte. Er bezahlt das Fahrgeld. Darf ich es nochmal übertragen, das Letzte, und dann enden wir mit einem Doppelpunkt. Weg vom Wort Gottes, fahrlässiger zu werden, indem das regelmäßige Bibellesen, so wichtig ist das nicht. Weg von der Gemeinde, so wichtig sind die auch nicht. Ist ja nett, wenn man sie sonntags mal sieht, aber dann hat sich's ja schon. Und ich kann das Richtung Tarsis auch mit dem Preis und mit dem Willen Gottes sagen. Jetzt hat der Herr mir so eine gute Gabe geschenkt, ich habe ein tolles Hobby gefunden. Es kostet mich ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit, aber das brauche ich ja, dieses Hobby, als Ausgleich. Ich kann mir ein Ferienhaus oder einen Wohnwagen kaufen und das muss doch jeder verstehen, auch in der Gemeinde, dass das nicht geht, dass ich das ungepflegt lasse, also das Ferienhäusle oder das Wohnmobil. Aber wann kann ich denn hin? Ja, sonntags vor allem. Da ist mein Ferienhäuschen, das muss die Gemeinde verstehen. Oder das Wohnmobil, das muss gefahren werden, unter der Woche komme ich ja nicht zu, da ist Geschäft. Aber am Wochenende, das ist meine Freizeit, und das wird der Herr auferstehen, das brauche ich als Ausklang für die harte, strenge Arbeitswoche. Das ist der Weg nach Tarsis. Und deshalb kann ich leider keinen Gottesdienst am Wochenende mehr wahrnehmen, vor allem, wenn ich dann ins Ferienhaus gehe oder mit dem Wohnwagen weg oder mein Hobby pflege. Da ist die Gemeinde, ich kann ja auch die Predigt geschwind im Internet anhorchen. Ist ja gar kein Problem, heutzutage sowieso nicht mehr, gell? Es gibt unzählig günstige und teure Möglichkeiten, sich dem Einfluss Gottes zu entziehen, nach Tarsis zu fliehen, auch heute noch. Ich lese die Geschichte von Robert aus Arizona, eine Beispielgeschichte, mit der möchte ich enden, die es nochmal deutlich macht. Robert hatte einen guten Job und besuchte treu seine Gemeinde, aber wenn man ihn wirklich aufblühen sehen will, dann muss man ihn auf seinen Jeep ansprechen. Er spricht über diesen Wagen, als sei er eine Person. Es ist mein Baby, sagt er fast zärtlich. Über 2 Jahre hatte er gesucht, bis er genau den richtigen gelben Wrangler gefunden hatte. Er war makellos, einfach traumhaft, schwelgte er in der Erinnerung. Als ich den Jeep gekauft hatte, musste ich natürlich auch dem Jeep-Club beitreten, sagte Robert. Dieser Club hatte über 1500 aktive Mitglieder und bot Treffen, Partys, Rallyes an. Außerdem hatte er eine Webseite, auf der die Mitglieder Tipps und Ideen austauschen konnten. Es ist eine richtige Jeep-Gemeinschaft, sagte Robert. Im Club lernte Robert Leute kennen, die ihn in die Feinheiten des Allradfahrens einführten. Je intensiver seine Jeep-Leidenschaft wurde, desto tiefer wurde auch seine Hingabe. Ich hing total an der Angel, sagte er. Jede freie Minute war verplant, entweder war ich bei der Arbeit oder ich plante eine Jeep-Rally, hing mit meinen Jeep-Kumpels rum, redete über Jeeps und ging ins Internet, um auf der Jeep-Seite zu surfen. Robert besuchte mit einigen Leuten aus der Gemeinde eine Konferenz und als der Referent die Leute fragte, seid ihr mit der Gemeinde verheiratet oder flirtet ihr nur mit ihr, da wurde Robert nervös. Er sagte, Gott fing an, zu mir zu reden. Er fragte mich, Robert, mit wem bist du verheiratet? Ist das Einzige, auf das dieser Ausdruck zutraf, war der Jeep Club? Eigentlich war es ganz offensichtlich, aber mir war es nie aufgefallen. Ich war mit dem Jeep Club verheiratet und mit der Gemeinde flirtete ich. Im Vortrag zitierte der Referent John Stott, ein englischer Theologe, der sagte, wenn die Gemeinde für Gottes Plan so wichtig ist, wie die Evangelien und die Geschichte es uns glauben machen, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben wichtig sein. Wie können wir etwas nicht ernst nehmen, was Gott so ernst nimmt? Wie können wir es wagen, etwas an der Peripherie unseres Lebens zu drängen, was Gott ins Zentrum gestellt hat? Robert ließ die vergangenen 2 Jahre noch einmal Revue passieren und er begriff, dass die Gemeinde total an den Rand seines Lebens er gedrängt hatte. Er hatte so viel in den Jeep Club investiert und zu wenig in seine Ortsgemeinde. Wenn an einem Sonntag eine Rallye stattfand, ging er zwar zum Gottesdienst, guckte aber ständig auf die Uhr und eilte hinaus, kaum dass die Predigt zu Ende war. Und dann war da dieser Samstag, an dem man ihn gebeten hatte, beim Putzen der Kirche zu helfen, da eine besondere Konferenz stattfinden sollte. Ich habe rundweg abgelehnt, erinnerte sich Robert. Ich habe nicht einmal einen einzigen Gedanken daran verschwendet. Ich hatte nämlich den Jungs im Club versprochen, bei der Vorbereitung eines Treffens zu helfen. Die Wahrheit ist, dass ich keinerlei Leidenschaft für die Gemeinde und die Menschen darin hatte. Für die Leute vom Club hätte ich jederzeit alles getan. Doch wenn man mich einmal bat, etwas Zeit für die Gemeinde zu investieren, machte ich sofort einen Rückzieher. Wie sieht das bei mir aus? Bin ich Richtung Tarsis unterwegs oder im Auftrag Gottes? Ist mein Jeep oder mein Hobby oder meine andere Sache wichtiger? Bin ich mit der Gemeinde verheiratet oder flirte ich nur? Fragen, die wir vor dem Herrn prüfen und beantworten können. Möge der Herr uns zur richtigen Antwort führen und ins richtige Verhalten hinein. Ich will es für mich selber hören. Ihr dürftet zuhören. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, bei diesem ernsten Wort auch, dass es eben darum geht, die erste Liebe zu dir wieder zu entdecken und dass es darum geht, Herr Jesus Christus, nicht die Randfragen des Lebens zum Zentrum zu machen, sondern dich im Zentrum zu haben und zu halten. Hilf du da, wo wir in Ausflüchten sind, dass wir zurückkehren zu dir und deinem Wort und in die Gemeinschaft der Glaubenden, wovon du verheißen hast, Herr, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, stärken, stützen und trösten dürfen und können und sollen. Herr Jesus, und es sind auch manche Dinge, die uns nicht schmecken wollen, auch in der Nachfolge. Aber hilf du uns, dass wir erkennen, dass wenn wir in deiner Spur sind und bleiben, dass wir auf einem Segensweg sind, dass dieser Weg zielführend ist, auch wenn er vielleicht uns manchmal hart oder steinig vorkommen mag, schwierig vorkommen mag. Lass uns aufhören, Ausflüchte zu finden. Lass uns mit Liebe auf dich schauen und im Gehorsam zu dir unseren Weg beschreiten. Im Auftrag, den du uns persönlich gegeben hast, aber auch als Gemeinde. Amen.